ARD Sounds.
Well, the president uses that phrase.
Dieses Abkommen, dieser Deal wäre also im Grunde nur ein Weg, den Status quo zu Kriegsbeginn wiederherzustellen. Nicht wirklich, um die grundlegenden Fragen zu lösen.
Sagt David Sanger, Trump-Versteher und seit mehr als 40 Jahren bei der New York Times. Wir schauen uns an, wie Trump sich vor genau 3 Monaten bewusst in die Sackgasse von Hormuz hineinmanövriert hat.
Außerdem haben die EU-Außenminister auf Zypern getagt. Sie wollen Verhandlungen Russlands und der Ukraine, aber neutral könne die EU in der Ukraine-Frage niemals sein, stellt die EU klar.
Und München wird ein zentraler Standort für die deutsche Erinnerung an den Holocaust. Die Stadt und der Bund bauen ein Yad Vashem-Bildungszentrum. Leipzig erhält eine Außenstelle. Hallo, ich bin Christoph Tietz aus der NDR Nachrichtenredaktion.
Und ich bin Tarek Yusbashi. Hier ist die neue Folge von Machtfragen, das sicherheitspolitische Update, am 28. Mai um 16 Uhr. Ihr bekommt hier die wichtigsten Informationen über die aktuelle Lage in den Brennpunkten der Welt. Wir beleuchten für euch Hintergründe, bieten Analysen und fragen auch nach Perspektiven. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid bei Machtfragen. Aus der Nachrichtenredaktion von NDR Info in Zusammenarbeit mit Streitkräfte und Strategien.
Auf den Tag vor 3 Monaten haben die USA ernst gemacht. Donald Trump gab den Befehl, den Iran zu bombardieren.
Kaum zu glauben, aber ist das wirklich schon so lange her?
Ja, da hat mich auch überrascht. 5,5 Wochen später dann eine immer wieder verlängerte Waffenruhe, aber die bröckelt. Erst am Montag und dann heute wieder hat es Angriffe gegeben, gegenseitige.
Heute schauen wir trotzdem darauf, wie der Krieg eigentlich Ende Februar angefangen hat.
Und darauf, wie es im Iran derzeit steht und ob trotz gegenseitiger Attacken ein Deal womöglich erreichbar ist. Zuerst erzählt uns Washington-Korrespondent Carsten Kühntop, wie sich der US-Präsident in sein iranisches Schlamassel hineinbegeben hat.
Warum der Präsident sein Land in einen weiteren Krieg im Nahen Osten führt, der Anlass dafür war ein Gefühl, erklärt Trumps Sprecherin Caroline Levitt. Die Entscheidung, diese Operation zu starten, fußte auf einer kumulativen Wirkung verschiedener direkter Bedrohungen, die der Iran für die Vereinigten Staaten darstellte, sowie auf dem auf Fakten basierenden Gefühl des Präsidenten, dass der Iran eine unmittelbare und direkte Bedrohung für die USA ist. Militärisch laufe es hervorragend, sagt Levitt bald, der Präsident stimmt zu.
We're doing very well on the war front, to put it mildly, I would say. Somebody said, on a scale of 10, where would you rate it? I said about a 15.
Auf einer Skala von 1 bis 10, so der Präsident, stehen die Dinge an der Kriegsfront bei 15. Nur wenige Tage nach Kampfbeginn teilt Trump erstmals mit, dass man praktisch schon gewonnen habe. Doch in der MAGA-Bewegung sind viele empört. Und auch Trump-freundliche Publizisten wie Joe Rogan, der vielleicht bekannteste Podcaster des Landes, können nicht folgen. Das wirkt so irrsinnig, wenn man bedenkt, womit er Wahlkampf gemacht hat. Deshalb fühlen sich viele Menschen betrogen, oder? Im Wahlkampf hat er gesagt, keine Kriege mehr. Und dann haben wir einen Krieg, bei dem wir nicht mal klar definieren können, warum. Der Iran reagiert auf die Angriffe so, wie es Kriegsspiele in Washington über Jahrzehnte immer wieder erwarten ließen. Er greift Ziele auf der anderen Seite des Persischen Golfes an und erklärt die Straße von Hormuz für geschlossen. Global schießen die Energiepreise in die Höhe. Teheran hält die Weltwirtschaft im Würgegriff. Innenpolitisch ist das Gift für Trump. Eine Reporterin fragt den Präsidenten, wie man den Benzinpreis wieder senken könne. Seine Antwort:
All I have to do is leave Iran, and we'll be doing that very soon, and they'll become tumbling down.
Dazu müsse er nur aus dem Iran rausgehen, was sehr bald passieren werde. Das ist Ende März.
Carsten Kühntop.
Mehrfach hat Trump ja erklärt, er habe seine Ziele erreicht, der Iran sei besiegt.
Die iranische Führung aber behauptet das Gegenteil. Das berichtet Uwe Lüb.
Wir haben Krieg erlebt und darunter gelitten, ruft jemand und die Menge antwortet im Chor, wir werden unser Uran nicht abgeben. Sogar die in den Verhandlungen mit den USA umstrittenen Uranvorräte Irans scheinen zu einer Frage der Ehre geworden zu sein. Die Szene steht beispielhaft für das, was auf Irans Straßen allabendlich passiert. Obwohl sie in der Minderheit sind, kontrollieren Anhänger des Regimes die Öffentlichkeit. Wer das Regime kritisch sieht, so wie die frühere Krankenpflegerin Marma, zieht sich dagegen immer weiter zurück. Ich bin Rentnerin, bin meistens zu Hause. Gespräche und Diskussionen mit anderen ändern nichts an unserem Leben und lösen unsere Probleme nicht. Niemanden auf der Welt kümmern unsere Probleme. Deshalb habe ich mich zu Hause eingeigelt. So geht es vielen. Die Probleme liegen auf ihnen wie Mehltau. Der Schneider Mehdi beschreibt, wie sehr ihn die Situation in seinem Land bedrückt und sein Leben verändert. Früher habe ich mit Freunden Ausflüge in die Berge gemacht, aber das mache ich schon lange nicht mehr. Ich habe auch keine Lust mehr, Musik zu machen auf meiner DAF, der Rahmentrommel. Früher hatten wir Spaß zusammen und da habe ich gespielt. Am meisten belastet Mehdi der wirtschaftliche Verfall, der des Landes und damit sein eigener. Er hat kaum mehr Aufträge. Wer braucht schon einen Schneider, wenn sich das Leben aufzulösen scheint? Ali geht es genauso. Er ist 50, betreibt einen Friseursalon. Doch jetzt bleiben die Kunden aus. Wirtschaftlich wird es immer schlimmer, sagt er. Wir stehen unter dem Druck der permanent steigenden Preise. Alle Materialien, Geräte und was ich sonst im Laden brauche, wird immer teurer. Wir haben keine andere Wahl, als die aktuellen Umstände zu ertragen. Und die Zukunft ist ungewiss. Immerhin steigen die Preise etwa für Strom, Gas und Benzin so gut wie nicht an. Vermutlich ist das eines der letzten Zugeständnisse des Regimes an die Iranerinnen und Iraner aus Eigeninteresse. Denn gerade steigende Benzinpreise waren in Iran schon Auslöser von Protesten. Dabei würde sich derzeit kaum jemand trauen, zu protestieren. Die meisten Menschen sind eingeschüchtert. Fast täglich kommen Berichte über Hinrichtungen, meistens Krimineller, aber eben auch von Regimegegnern. Am schwersten wirkt für viele jedoch die Ungewissheit. Es gibt weder Krieg noch Frieden, sagt Lebensmittelhändler Reza. Niemand wisse, was morgen sei. Die noch zu Kriegsbeginn Ende Februar vorhandene Hoffnung auf einen Regimewechsel ist längst der auf ein nur halbwegs normales Leben gewichen. Und selbst das, so Reza, ist nicht in Sicht. Die wirtschaftliche Lage ist so düster, wir wissen nicht, was wir in Zukunft tun sollen. Immerhin bahnte sich nach Pfingsten etwas Erleichterung an. Präsident Pezeshkian ließ die Internetblockade aufheben. Das ist vielen privat wichtig, aber auch vielen, die über das Internet arbeiten. Doch es gibt Gegner der Lockerung. Möglicherweise wird sie gerichtlich einkassiert.
Christoph, wenn man das so hört, gibt es da einen Ausweg?
Tarek, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Aber mit der Ratlosigkeit sind wir nicht alleine. Auch den besten Analysten geht da die Fantasie aus, was Trump A. erreichen will und was er B. überhaupt erreichen kann. Ich habe dazu den Daily Podcast der New York Times gehört und da war David Sanger zu Gast. Am Wochenende sah es ja so aus, als könnte es eine Einigung zwischen den USA und dem Iran geben. In Trumps Worten natürlich einen Deal. Was das für ein Deal sein könnte, nun, das hat auch die Podcast-Gastgeberin bei der Times, David Sanger, gefragt.
Well, the president uses that phrase.
Der Präsident verwendet diese Formulierung offensichtlich für ein breites Spektrum an Dingen, aber er sprach nicht von einem Atomabkommen und auch nicht von einem Raketenabkommen. Also kein Deal, der die tatsächlichen und wesentlichen Probleme angeht, die Trump am 28. Februar zum Angriff auf den Iran veranlasst hatten. Wovon er sprach, war im Grunde eine Art Absichtserklärung, ein Memorandum of Understanding, um es in den Worten der Immobiliensprache von Donald Trump auszudrücken, das nämlich sagt, die Straße von Hormuz soll wieder geöffnet werden. Dieser Prozess würde wahrscheinlich etwa 30 Tage dauern, bis alle Minen geräumt und die Lage geklärt ist. Anschließend sollten, wie Außenminister Rubio sagte, bis zu 60 Tage für Verhandlungen über die wirklich wichtigen Fragen zur Verfügung stehen. Dieses Abkommen, dieser Deal wäre also im Grunde nur ein Weg, den Status quo zu Kriegsbeginn wiederherzustellen. Nicht wirklich, um die grundlegenden Fragen zu lösen.
To go solve any of the fundamental questions.
David Sanger ist seit mehr als 40 Jahren Korrespondent der New York Times für Sicherheitspolitik und, wir haben es gehört, in seiner Übersetzung Trump Deutsch, Deutsch Trump. Trumps Deal, der aktuell gar nicht in Sicht ist, hieße also erst einmal zurück zum Status quo. Sanger hat dazu noch etwas gesagt, nämlich vor dem Angriff, da herrschte quasi freier Warenverkehr durch die Straße von Hormus. Die Schließung der Straße, das war erst die Folge des Kriegs, nicht dessen Ursache. Die Iraner haben die Straße noch nie zuvor geschlossen.
Da drängt sich natürlich die Frage auf, warum haben sie es dann doch gemacht?
Sie haben gelernt, dass sie mit Hormus eine enorm mächtige Waffe haben. Sie können die Weltwirtschaft empfindlich stören und sie haben so für die größte Unterbrechung der Energieversorgung in der modernen Geschichte gesorgt.
Dann ist es aber schwer vorstellbar, dass sie dieses Pfand, sage ich mal, dazu wieder hergeben, oder Christoph?
Total. Und heute früh wurde obendrein zum zweiten Mal in 3 Tagen geschossen. Die USA auf iranisches Militär, der Iran auf eine US-Basis in Kuwait. Donald Trump ist und bleibt in einer Zwickmühle, in die er sich selbst hineinbegeben hat.
Der Iran war ja auch ein Thema bei den EU-Außenministern auf Zypern, stimmt's?
So ist es. Auf der Agenda ganz oben stand aber der Ukraine-Krieg und wie man Putin und die Ukraine an den Verhandlungstisch bekommen kann. Und die EU-Außenbeauftragte Kaya Kallas hat dort gesagt, ein neutraler Verhandler, das könne die EU niemals sein. Denn sie stehe ganz klar an der Seite der Ukraine.
Na, schwierig, so Verhandlungen anschieben zu wollen, oder?
Das kann man so sagen, ja. Zeitnah wird das vermutlich nix. Trotzdem haben die EU-Außenminister schon mal am Rande darüber gesprochen, wer es denn sein könnte, der verhandelt und wer sicherlich nicht. Der Luxemburger Xavier Bettel findet zum Beispiel, ein südeuropäisches Land wäre doch ganz geeignet.
Personalien sind in der Politik ein beliebtes Rätselthema, beliebter jedenfalls als Inhalte, vor allem wenn sie so komplex sind wie ein Friedensvertrag. Beim Treffen der EU-Außenminister in Zypern wird deshalb viel darüber spekuliert, wer genügend Macht hätte, um es mit dem russischen Präsidenten Putin am Verhandlungstisch aufzunehmen. Die Vorschläge gehen quer durch den Kontinent. Es sollte kein Nachbar von Russland sein, vielleicht jemand aus dem Süden, vielleicht ein ehemaliger Regierungschef, der weniger Angst vor den Ergebnissen hat. Wir brauchen jemanden, der einen Friedensnobelpreis will, schlägt Luxemburg vor. Kein Nachbar von Russland, damit würde Alexander Stubb ausscheiden, der Regierungschef von Finnland, der ebenfalls als möglicher EU-Sonderbeauftragter im Gespräch ist. Schweden ist ganz gegen Verhandlungen.
The Swedish position is very clear.
Die schwedische Position ist klar. Wir sollten nicht an den Verhandlungstisch gehen und Russland die Bedingungen bestimmen lassen, so Außenministerin Stenegaard.
We should make sure to put more pressure on Russia and increase the support to Ukraine.
Auch die Chefdiplomatin der EU, Kaya Kallas, sieht in dem Gesprächsangebot von Russland eine Falle, in die man nicht reintreten dürfe.
Now I find that it's a trap that Russia wants us to walk into, that we discuss who talks to them and they are already picking who is suitable or who is not. Let's not walk into that trap.
Und für Deutschland ist nur eines klar, kein Gerhard Schröder. Eigentlich will die EU von Verhandlungen mit Russland gerade nichts wissen. Nach den schweren Angriffen gegen die ukrainische Hauptstadt Kiew, nach Drohungen gegen EU-Mitarbeiter vor Ort, traut man Putin keine Silbe Frieden zu. Beim Treffen der EU-Außenminister wird außerdem deutlich, dass die Krisen der Welt eng miteinander verbunden sind. Der hohe Ölpreis, der durch den Angriff auf den Iran ausgelöst wurde, hilft Russland, seinen Krieg gegen die Ukraine zu finanzieren. Der EU ist deshalb aus mehreren Gründen daran gelegen, den Krieg im Nahen Osten so schnell wie möglich zu beenden. Man hört, ein Abkommen sei nahe, aber das hören wir schon lange, so Kaya Kallas.
Sabrina Fritz hat berichtet. Ja, und da schließt sich der Kreis. Auch auf Zypern hoffen sie also, dass sich Trump und das iranische Regime trotz Attacken wieder annähern. Themenwechsel. Eine spektakuläre Eilmeldung kam heute aus München und die betrifft die deutsch-jüdische Geschichte.
Ja, denn München kriegt ein Holocaust-Bildungszentrum. Damit kommt praktisch die deutsche Außenstelle der israelischen Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem an die Isar. Wo und wann und welche Reaktionen es darauf gibt, dazu unsere Kollegin vom Bayerischen Rundfunk, Irene Essmann.
Was für eine Ehre, so Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, CSU, in einer kurzen Videobotschaft. Dass trotz zahlreicher Bewerbungen der Zuschlag für die erste Dependance von Yad Vashem außerhalb Israels nach Bayern geht, liegt laut Söder daran, dass der Freistaat besonders gute Beziehungen pflegt zu Israel und zur jüdischen Gemeinschaft. Bayern werde für Yad Vashem ein gutes Zuhause sein, so das Schutzversprechen des Ministerpräsidenten. Für den Antisemitismusbeauftragten der bayerischen Staatsregierung Ludwig Spänle, ebenfalls CSU, ist die Entscheidung Entscheidung historisch und zukunftsweisend gleichermaßen. Schließlich sei München der Ort der Entstehung der NS-Bewegung. Gleichzeitig sei die Landschaft für wissenschaftliches Arbeiten in der bayerischen Landeshauptstadt einmalig. Wir können sagen, wir haben fast auf Yad Vashem gewartet, so Spänle wörtlich. Neben der CSU begrüßen auch Freie Wähler, Grüne und SPD, dass die Yad Vashem-Außenstelle in spätestens 3 Jahren die Holocaustbildung und Erinnerungsarbeit in München und darüber hinaus verstärken soll. Als einzige der im Bayerischen Landtag vertretenen Parteien lehnt die AfD ein solches Bildungszentrum ab. Co-Fraktionschef Ulrich Singer betont, es gebe in Bayern bereits eine hinreichende Zahl von Gedenkstätten, um eine angemessene Erinnerungskultur zu pflegen. Charlotte Knobloch, Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, dagegen hält das Yad Vashem Bildungszentrum für dringend notwendig. Die Zahl der Holocaust-Zeitzeugen sinke stetig, gleichzeitig wachse der politische Extremismus vor allem von rechts. Knobloch wörtlich: Dem Judenhass ist ohne Kenntnis der Geschichte nicht beizukommen und sie sei sehr gerührt, ob der Entscheidung von Yad Vashem, so die 93-Jährige.
Und das war Machtfragen, das sicherheitspolitische Update. Ich bin Tarek Yusbashi. Bei mir im Studio war Christoph Tietz aus der NDR-Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank für euer Interesse und danke fürs Zuhören.